Das ist der Podcast «Zoo Zürich Backstage» in der Leversavanne. Mit mir, Nicole Schneider vom Kommunikationsteam und dem Landschaftsarchitekt aus Baumgartner. In dieser Folge schauen wir hinter die Kulissen des Bau und erfahren, wie man täuschend echte Kunstfelsen gestaltet. In der Vorbereitung auf die Leversavanne haben wir immer wieder gesagt, dass wir ein Stück Afrika auf den Zürichberg holen wollen. Und jetzt, wo sie gebaut ist, ist die Atmosphäre zum Beispiel im goldigen Licht vom Sommerabend täuschend echt. Urs, du bist als externer Landschaftsarchitekt und Gesamtprojektleiter eine Schlüsselfigur in diesem Bauprojekt und auch mitverantwortlich, dass uns die Inszenierung so gelungen ist. Was waren deine Aufgaben bei der Erstellung der Leversavanne?
Das sind viele Fragen auf einmal. Fangen wir mal an. Es fängt meistens in einer Zoo-Anlage sehr einfach an. Man wird einmal zugezogen. Man hört einmal, was der Zoo möchte, was Vorhaben ist, was sie planen. Und dann fängt es einmal so an mit so einer ersten Skizze. Dann irgendwann weiss, dass man das ja nicht allein machen kann als Landschaftsarchitekt. Wir haben hier den Lead. Dann fängst du an, ein Team zu suchen. Fängst du an, dir überlegen, wie viele Planer du dein Boot nimmst. Gerade bei so einem komplexen Projekt ist es enorm wichtig, dass du von Anfang an eigentlich Gewissheit hast, dass du ein Team zusammenstellst, wo du denkst, dass du mit denen wirklich auch abschliessest.
Du hast ja wie eben die Doppelrolle gehabt, oder? Du hast ja dann einerseits das alles müssen überblicken müssen, hast aber auch selber eine ganze Kreation müssen erstellen.
Ja, das ist eigentlich das, was mich so reizt. Also an einer Anlage, also an einem Projekt, weil das ist jetzt das achte Projekt, wo ich als Leversavanne, wo ich darf oder hat dürfen als Gesamtleiter umsetzen. Mit Abstand das Grösste. Ich meine, die Leversavanne ist irgendwie 20% vom ganzen Zoo. Das ist irgendwie für mich von einer Komplexität wie irgendwie zwei Elefantenanlagen, jetzt für uns als Landschaftsarchitekt. Und das ist einfach enorm spannend, wenn der Lead beim Landschaftsarchitekt ist und du in dem Sinn deine übergeordneten Gedanken zur Landschaft eigentlich kannst überall einfließen lassen.
Was sind die grossen Meilensteine beim Bau von so einer Anlage?
Was ganz speziell ist, und das würde ich immer wieder sagen, an diesem Projekt, man hat eigentlich im 14. Jahr angefangen. Und das Wichtigste war, dass 2020 eröffnet wird. Und das ist selten, dass du als erstes eigentlich weisst, einfach, wenn das Projekt fertig sein muss. Egal, was passiert. Finanzen, Termin, technische Schwierigkeiten. Weil auf die Verabschiedung von Alex Rübel ist das der Meilenstein gewesen, im 20. eröffnet. Ja. Und dann geht es nachher so ein ins Vorprojekt rein. Dann nimmst du zuerst mal einen Fachplaner ins Boot. Und dann musst du auch wirklich, wenn du mit dem Vorprojekt startest, die Anforderungen vom Zoo kennen. Dann musst du so wissen, wie viele Boxen er für Giraffen zum Beispiel im Hintergrund braucht. Er muss wissen, welche Tiere wo ankommen, weil das kannst du dann nicht mehr in einer Planung einfach ständig über den Haufen rühren. Und wir haben dann im 17. das ist so ein Meilenstein. Dann haben wir wirklich loslegen mit Erdorbiten. Wir haben glaube ich etwa 90'000 Kubik Material verschoben. Dann war relativ lang ist da so ein Sendele auf der grossen Baustelle. Dann haben wir angefangen, dort den ersten Stall aufzustellen. Dann sind die Bodenplatten auf das Giraffenhaus. Und. Eins ums andere. Und dann sind so noch wichtige Meilensteine, dann, wenn das erste Mal grün auf eine Anlage kommt. Ich meine, am Anfang ist alles dann recht künstlich. Material, Beton, ein Haufen Substrat. Und wenn dann das erste Mal Pflanzen kommen, das ist immer so ein Meilenstein. Und wenn angesät wird, weil wir bei Zooprojekten eigentlich immer sagen, man sollte das Ganze ein Jahr einwachsen lassen. Weil, wenn du Tiere auf die Anlage lässt, dann machen die vieles und vieles auch, was du nicht voraussehen kannst. Und dann wird es schwierig, wenn das Zeug nicht eingewachsen ist. Insbesondere auch eine Ansaat. Die muss eine gewisse Durchwurzelung haben, dass die langfristig funktioniert.
Ja. Das muss ja einiges aushalten da bei uns.
Das ist
ja
so.
Das ist einiges. Ja, in der Gestaltung der Leversavanne steckt viel Künstliches, aber eben auch viel Leben. Auf was wollen wir zuerst eingehen?
Ja, fangen wir jetzt da mit dem Künstlichen an.
Total künstlich ist jeder Stein, der grösser ist als etwa einen Meter. Also alle Felsformationen, jeder Stein, Hügel bis zu den riesigen Kopienfelsen im Bereich der Hyänen und dem Stachelschwein. Es ist alles fake. Auch die grossen Baobab-Futterbäume. Kannst du uns ein bisschen einweihen ins Geheimnis des Kunstfels?
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, das wir, weil wir schon so lange, über 20 Jahre für den Zoo Zürich planen und bauen, auch schon sehr viel Erfahrung haben. Wir haben in diesem Projekt eigentlich mit Spritzbeton gearbeitet. Und ja, das sind ein Haufen Arbeitsgänge, wenn du bis zu zum Beispiel einen Kopienfelsen oder einen Baobab gestaltet hast. Weil anfangen tut das meistens mit Plänen zu skizzen. Nachher, wenn das ein bisschen detaillierter ist, merkst du, für das Vorstellungsvermögen, um es auch der Bauerschaft am Zoo zu erklären, zu vermitteln, fängst du an Modell bauen. Wir haben dann relativ schnell, schon im Zusammenhang mit dem Vorprojekt, Bauprojekt, ein grosses Modell gebaut, 1 zu 200, über die ganze Anlage. Auch dort hat es zum Beispiel schon Kugeln drin gehabt, aus Deltasand geformt und angemalt, bis wir auch mit dem Zoo zusammen eigentlich die ideale so ein bisschen Konstellation gehabt haben von Tieranlagen, was sind Einblicke, was sieht der Besucher. Weil entscheidend ist ja schlussendlich immer, was erlebt der Besucher in dieser ganzen Inszenierung, ja. In diesem Stimmungsbild. Und wo wir das gehabt haben, haben wir gesagt, jetzt gehen wir in ein 50stel. Und zwar, wir nehmen den 50stel als Modell, dass man jeden Fels in Styropor baut, dass man das nachher könnte digitalisieren. Und mit diesen Daten haben wir eigentlich weitergeschafft. Also die haben wir am Schluss auf den Bau gegeben. Wir haben den Ingenieur gegeben, um die Statik zu rechnen im Hintergrund. Und nachher, wenn du einen Kunstfels baust, da gibt es bei den Schweren von ganz grossen solchen, die überhängend sind, hast du ganze Stahlkonstruktionen darunter, die aber auch anhand von diesen 3D-Daten dann haben vorfabriziert werden. Die sind vor Ort dann zusammengebaut und allenfalls zusammengeschraubt, zusammengeschweißt worden. Und nachher hast du so ein Glasfasergewebe drüber reingelegt, das befestigt und dort drauf hat man gespritzt.
Das sieht dann ein bisschen aus wie am Christo seine Verpackungen früher, oder? Das hat also wie Tücher gegeben und dann hat man auf das rauf, hat man dann den Beton gespritzt.
Die ganzen Kopienfelsen, die ganze Abbruchkante hat genau so ausgesehen. Also in einem Zwischenschritt hast du das Gefühl gehabt, das könnte Christo-Inszenierung sein. Und dann hast du mehrere Schichten einfach Beton drauf gespritzt, bearbeitet, Stein reingelegt. Dann hast du mal die Oberfläche gehabt und dann am Schluss bei Felsen, auch bei einem Baobab oder so, kommen dann noch mehrere Farbschichten, wo du manchmal x-mal überarbeitest, bis am Schluss den Eindruck hast, den du willst.
Wie wichtig sind denn all die Details für den Gesamteindruck am Schluss?
Die sind in einer Zoo-Anlage aus meiner Sicht extrem wichtig. Weil du willst ja etwas inszenieren, du willst ein Bild vermitteln. Und was vielleicht an anderen Orten langt, einfach ein sehr sauberes Konzept, das dann einfach sauber umgesetzt wird. Ich sage jetzt mal, wenn du einen Platz baust oder wie auch immer. Wobei auch dort ist das Detail wichtig, aber im Zoo machst du vor Ort noch extrem viel, weil du baust eine Art wie eine Landschaft und die kannst du nicht irgendwo vor einer zeichnerisch durchplanen. Das heisst, alle Grobkonzeptionen, Entwurfsgeschichten müssen natürlich stimmen, dass irgendein Hangkante am richtigen Ort ist, dass der Terrain alles stimmt, dass die Kopienfelsen generell am richtigen Ort sind. Aber was eben dann am Schluss ausmacht, ist eben die Feinheit in der Oberfläche. Sechs bei einem Baobab, sechs bei hier im Giraffenhaus, wenn du dann den Fels anschaust. So, wenn dann der lieblos am Schluss noch ein bisschen angespritzt wird, dann ist der Gesamteindruck eigentlich total kaputt. An vielen Orten sagt man, ja, ist jetzt schon gut und es sieht, ja, es passt und für das Tier braucht es ja gar nichts. Das Tier hat eh nichts davon, von dieser Farbe. Und das finde ich einen schwierigen Ansatz, weil wir bauen ja hier als erstes für den Besucher.
Ja, und du hast ja eine ganz klare Vorstellung und jetzt möchte ich wissen, woher nimmst du all die Inspirationen und Bilder, die du dann doch sehr fix im Kopf hast?
Wir fangen da mal an mit so ein bisschen Ideen und dann mit einer Bilderwand. Die ganze Wand in unserem Sitzungszimmer haben wir voll Bilder gehängt und haben dort so eine Auswahl getroffen, was so die einzelnen Sachen sind, die man zeigen will und wie die aussehen sollen. Die Bilder haben sich, die einen sind von Anfang bis zum Schluss geblieben, zum Beispiel das Bild von der Abbruchkante. Das ist jetzt noch das Referenzbild von dieser Abbruchkante, die wir gebaut haben.
Da müssen wir vielleicht noch kurz reingehen, weil ich glaube, die Leute, das ist jetzt so ein bisschen unsere Insider, die Abbruchkante, das ist der Weg, eigentlich, wo wir uns als Besucher und Besucherinnen darauf bewegen.
Genau.
Das ist in der Wildnis, ist das Erosion, wo die
ja. Das ist Erosion und wir nennen es darum auch nicht Felskante, sondern Abbruchkante, ja. Weil das ist Erdmaterial, presst es, oder? Herz-Erdmaterial, wo einfach, wenn es dann wieder mal richtig regnet, dann ist das so in Afrika, dann geht es sehr schnell und dann stehen rechte Risse in der Landschaft, oder? Weil das Material dann sich aufweicht und bricht. Ja. Und es ist eben nicht Fels, es ist im Prinzip nicht, wie bei uns im Nabelflug, total kompakt, sondern es bricht dann ab. Und dann nennen wir das Abbruchkante.
Also bei uns jetzt im Zoo hebt es.
Ja, hebt es, genau. Das sind so Bilder, oder, wo ja, man damit genau. schafft. Und nachher Inspirationen, ja, in dem Sinn, dann probierst du einfach von diesen 1000 Sachen, die du jetzt allein in Lewa oder in Afrika, wo es gibt, probierst dich ein bisschen zu reduzieren auf die wichtigen Elemente. Und wir haben immer so den Anspruch, dass wir nicht alles zeigt, was man kann. Also man will nicht irgendwie zum Beispiel eins zu eins irgendetwas kopieren. Aber das Ziel muss eigentlich sein, dass jeder, der zum Beispiel schon in Lewa war oder auch sonst irgendwo in Kenia oder Tansania, dass der da, wenn er da steht, sagt, ja, erkenne ich gerade wieder.
Jetzt würde ich eigentlich gerne ein bisschen auf die Lebensseite gehen.
Ja.
Und da haben wir als zentrales Element sicher die Graslandschaft, wo den Tieren praktisch uneingeschränkt zur Verfügung steht. Sie fressen, sie scharen und sie trampeln. Da leiten wir besser kein Golfrasen an, oder?
Ja, das ist so. Wir haben, das kann man glaube ich schon sagen, von Anfang an gesagt, das wird die grösste Herausforderung in diesem Projekt. Und zwar geht es einfach darum, du hast so viele Anforderungen, an so eine, ich sage jetzt mal einfach, Vegetation, Graslandschaft, wo am Schluss das Gras nur ein kleiner Teil ist von der Wichtigkeit. Also das Tier bringt Gewicht drauf. Es müssen zum Teil 40 Tonnen auf die Anlage fahren können. Dann, wenn es regnet, sollte das Wasser so schnell wie möglich weggehen. Also es muss gut drehfähig sein. Und dann sollte es noch insofern wüchsig sein, dass halt das Gras möglichst schnell wächst und wenn es einmal ein bisschen kaputt geht, auch gut regenerieren kann. Wir haben einen Spezialisten zugenommen. Der züchtet selber Wildgrösser, Wildblumen und hat einfach durch das, und ist selber noch Bauer, hat durch das extreme Erfahrung, eben, was funktioniert und was nicht. Und es hat immer wieder Leute gehabt, die das Gefühl hatten, ja, aber es geht doch gar nicht da nur mit mineralischem Substrat, ihr müsst doch Humus reinbringen und. Zum Glück konnte man immer wieder können im Prinzip ruhig stellen und sagen, es kommt schon gut. Wir haben den absoluten Profi da. Und der Profi ist nicht nur da, um zu sagen, bis wir es gebaut haben, sondern der Profi wird auch weiter betreuen. Und jetzt eigentlich, seit wir das Substrat drin haben und angesät haben, haben wir März bis Oktober, November einen monatlichen Rundgang. Wir beurteilen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir probieren laufend zu steuern, wenn noch immer die Überweidung da ist. Und wir haben auch jetzt ein kleines Konzept angedacht, wie wir noch ein bisschen mehr Holzstrukturen auf die Savanne bringen. Holzstrukturen, die verhindern, dass die Tiere überall reinlaufen, die aber auch ermöglichen, dass das Gras darunter wieder frisch keimt und wieder absamen kann. Und mein klares Ziel ist, dass das auch in 5 Jahren noch gut aussieht. Nicht nur jetzt und auch noch in 10 Jahren. Und ich glaube einfach, wir kommen nicht um die Betreuung herum, weil sonst passiert es dann schnell einmal, dass irgendjemand anderes das Zepter übernimmt und sagt, ja, ich bin auch, ich habe auch mal Gärtner gelernt, ich weiß schon, wie das geht, und dann kommt es nicht gut. Mhm. Ja. Und ich kann einfach sagen, mit dem jetzigen Resultat sind wir sehr zufrieden. Also wir haben wirklich wenig Sachen, die wir müssen anbessern müssen. Es muss einfach auch in 10 Jahren noch grüne Savanne sein, weil es gibt zu viele Zoos, die nach 10 Jahren eine Sandsavanne sind. Da hast du nur noch grün, was hinter Elektrozyn ist, und der Rest ist braun. Und das wollen wir nicht da.
Nein. Ihr habt ja auch zahlreiche Büsche und Bäume gepflanzt, nebst dem sehr komplexen Gras. unter anderem auch Schirmbäume, die in der Erscheinung der afrikanischen Akazie sehr nahe kommen. Wie haben Sie die gefunden?
Die haben wir in dem Sinne nicht gefunden, sondern wir haben uns überlegt, welche Bäume können wir als Schirmbäume ziehen in dem Sinn. Und es gibt ja bei uns zum Beispiel eine Ski-Akazie. Das war dann einmal klar gewesen, dass man so etwas nimmt. Es gibt Eichen, die wir genommen haben, Platanen, die man ja auch Typ Biergartenplatanen, wo man irgendwie als Schirm zieht, oder? Was habe ich gesagt? Eichen, Gleditschen. Wir haben irgendwie etwa mit 8 Bäumen, wo man gesagt hat, mal, die funktionieren. Hat man gestartet und man hat im 13. schon, also bevor eigentlich, im Wissen, dass das Projekt irgendwann kommt, hat man schon angefangen, die Bäume irgendwie so ein bisschen aufzuschulen. Mit der Vorgabe, dass wir einen Kronenansatz brauchen von 6,5 Metern. Weil der Giraffe ist gross und vor allem, er frisst alles. Also er frisst am Boden unten, er frisst Rinden, wo er kann, er frisst jeden Ast und jedes Blättchen, wo er herankommt. Und zumindest sind wir dann mit den Kronen auf einer Höhe, wo auch der grösste Giraffe, der glaube bekannt ist, mit irgendwie so 85 plus dann noch ein bisschen Zunge, 50 cm und so, nicht mehr herankommt. Dann haben wir gesagt, wir müssen Schirmbäume ziehen auf 6,5 Meter Kronenansatz und hat dann etwa 80 Bäume haben wir, glaube ich, gebraucht. Hat dann etwas mehr wie 80 dann auch so gezogen. In verschiedenen Orten. Und hat natürlich über die paar Jahre dann auch die noch etwas aufziehen können. Es waren nicht alle am Anfang so hoch gewesen. Aber die Säben, die nicht ganz so hoch waren, die hat man dann irgendwie in Strauchschicht hineingesetzt, wo auch dann noch elektrogeschützt sind, dass die nicht herankommen. Und die, die wirklich frei stehen, die haben den Kronenansatz müssen haben. Unser Glück ist nur, dass die Giraffen, die hier in den Zoo gekommen sind, nicht alles gerade riesig waren, sondern eher kleinere Exemplare für Giraffen. Vielleicht einmal nur 4 Meter oder so. Das heisst, die Bäume können mit den Giraffen mitwachsen.
Ja, aber warte ab, jetzt kommt dann ein Männchen irgendwann und dann, der wird dann einmal ein Kopf grösser sein.
Das ist so. Hanke herum eben. Wir haben ja jetzt schon Bäume, die sind jetzt schon grösser. Aber ich sage einfach, es war noch das Glück, dass das jetzt nicht von Anfang an ein 5,60 Meter Bulle da war. Ja, ja, ja.
Was macht der Reiz aus, im Zoo zu bauen?
Ich glaube, der Hauptanreiz ist erstens mal, also nein, einen ist, dass ich Tiere cool finde. Also ich finde, Mensch und Tier ist beides ein sehr spannendes Lebewesen. Also generell mal das Tier und die Vielfalt in der Tierwelt. Und dann ist es so, dass Zoo-Anlagen, und das ist vielleicht auch der Grund, dass ich das immer noch mache und auch immer noch am gleichen Ort bin seit so langer Zeit, ist, dass Zoo-Anlagen fast immer Prototypen sind und da sehr spannende Projekte und auch immer neue Herausforderungen. Also es ist sozusagen nichts 0815. Und das entspricht mir vielleicht ein bisschen, dass mir gewisse Sachen dann irgendwann mal langweilig werden, wenn es zu viele Wiederholungen gibt und. Und so kannst du fast nichts von einer anderen Anlage kopieren. Du kannst auch nicht irgendwo auf Deutschland so anschauen und sagen, das bauen wir genau gleich oder wie auch immer. Und ich kann auch nicht sagen, wir bauen da gleich wie beim Lai oben oder so. Sondern es ist immer wieder etwas Neues. Und was natürlich schon auch ist, in so Anlagen, wir als Landschaftsarchitekt können da wirklich eine Gesamtleitung übernehmen, weil wir wollen Landschaften bauen. Und nicht Gebäude und rundum noch ein bisschen den Freiraum irgendwie noch ein bisschen begrünen, sondern wir wollen wirklich eine Landschaft bauen, die als Gesamtlandschaft lebt.
Ja, sehr schön. Danke vielmals.
Bitte, gern geschehen.
Alle 5 Folgen zu den Lehwasserwannen findet ihr auf unserer Webseite zoo.ch/podcast.